Darnold's going to throw it over the middle. Intercepted.
Darnold again deep and picked off.
And another interception. He's throwing to the end zone and he's picked again.
Mit großer Sicherheit wäre der Super Bowl-Sieg der Seattle Seahawks die unwahrscheinlichste Geschichte der 2025er-Saison gewesen.
We never wavered, man. We believed in each other. We loved each other. And now we're world champions.
Wenn sie nicht von der Geschichte ihres Quarterbacks übertroffen worden wäre.
You're never underestimating yourself. People can underestimate you all you want, but you know, as long as you believe in yourself, that you can do it, that's all that matters.
Hey, that boy Hadley now.
Told y'all early on, stop playing with my quarterback, bro.
Vor zwei Jahren noch war Sam Darnold Backup Quarterback in San Francisco gewesen, nur um jetzt am selben Ort den Super Bowl zu gewinnen.
You're going to be using the 49ers locker room. Have you put in a request to be in the same spot there in the corner that you were in 2023?
I haven't put in that request. That might be a good idea, though.
Heute schauen wir auf seine Reise und die Reise seines Teams, die ziemlich genau vor einem Jahr mit der Free Agency und dem Draft begann.
Really excited to introduce Sam Darnold, our new quarterback, and this is exciting times, man.
Aber wir blicken auch auf die Wiederauferstehung der New England Patriots.
6 yards! 6 yards! Hey, what more do you want? To the Super Bowl, baby!
Und erfahren von Sebastian Vollmer, der selbst zweimal Super Bowl-Champion geworden ist, welchen Einfluss die Halftime-Show auf das Spiel haben kann.
Wir haben die Halbzeitpause aber auch trainiert. Das heißt, während dieser Woche oder 2 Wochen, dass du dann nach 1,5 Stunden Training und dann halt auch wird abgepfiffen und dann setzt du dich für 1/2 Stunde hin.
Und schließlich werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und erleben, wie so eine Super Bowl-Sendung eigentlich produziert wird.
Vorwarnung, Silber in 3, 2, 1, voll vertont und ab.
Das ist Part of the Game. Präsentiert von der DKB, eine Produktion der NFL Deutschland. Folge 6, Außenseiter.
The Tampa Bay Buccaneers have a second Super Bowl title in franchise history.
The Rams were built to win the Super Bowl, and they have sealed the deal.
And the Kansas City Chiefs have won Super Bowl 57.
Mahomes flings that.
Jackpot, Kansas City!
For the second time, the Vince Lombardi Trophy is headed to Philadelphia.
Nachdem Tom Brady die New England Patriots im Jahr 2019 verlassen hatte, endeten für das Team 2 Jahrzehnte der Dominanz. Seit der Jahrtausendwende hatte er mit Coach Belichick die Liga geprägt. Nachdem die Patriots zu Bradys Zeit nur 2-mal nicht in den Playoffs waren, verpassten sie die Postseason zuletzt 4 Jahre am Stück und waren seit Brady kein einziges Mal mehr im Super Bowl. Und auch die Seahawks, die ihre beste Zeit bis 2016 hatten, spielten zuletzt keine große Rolle mehr. Wahrscheinlich sind beide Teams die Mannschaften mit der größten Fangemeinde in Deutschland. Doch die Spieler, die diese Gemeinde geprägt haben, sind mittlerweile eine andere Generation.
Second down, snap to Brady, drops back. He lobs it to the right side for Gronkowski. Has a step, has a touchdown! Patriots!
Brady, Gronkowski, Edelman, Wilson, Sherman, Lynch.
Oh, look at this run! What a run! Marshawn Lynch, still on his feet!
Das alles sind große Namen, von denen heute keiner mehr auf dem Platz steht. Beim letzten Aufeinandertreffen der Franchises im Super Bowl war Sam Darnold noch auf der High School. Und Drake May war 13 Jahre alt.
Super Bowl 49 underway in Glendale, Arizona. Tom Brady said there would not be a game I would want to win more than this one.
Aber dieses Spiel werden sie dennoch nicht verpasst haben. Das Game setzte einen neuen Rekord bei den Einschaltquoten. Mehr als 120 Millionen Menschen saßen allein in den USA vor dem Fernseher. Und sie wurden belohnt, denn dieses Spiel hatte es in sich. Vor allem sein Ende. Die Anzeigetafel zeigte 28-24 für New England. Doch kurz vor Schluss hatte Jermaine Kearse die Seahawks mit einem unmöglichen 33-Yard-Catch bis kurz vor die Endzone gebracht.
Russell for Kearse, and it's broken up again. But somehow, did he wind up with a football?
Und nach einem Lauf von Marshawn Lynch standen die Seahawks mit nur 26 Sekunden auf der Uhr weniger als einen Yard vor der Endzone. Alles sah danach aus, dass die Patriots nach ihren letzten beiden Super Bowl-Niederlagen gegen die New York Giants nun auch ihre dritte Super Bowl-Appearance in Folge verlieren würden. Marshawn Lynch stand bei über 1300 Rushing Yards in dieser Saison. Allein in diesem Spiel waren es mehr als 100. Und nun fehlte nur ein halber Yard bis zum Sieg. Alle wussten, was passieren würde.
Second and goal. Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal.
Anstatt dass Lynch den Ball bekam, hatte Wilson, der Quarterback, versucht, alle mit einem Pass zu überraschen und ihn in die Hände der Patriots geworfen. Der Spielzug ging in die Geschichte ein. Und auch beim Super Bowl 60 gibt es kein Interview, das ohne diese Szene auskommt.
30 seconds on the clock, you're on the 1 yard line. Are you gonna run or are you gonna throw a slant route?
You're on the 1 yard line. Are you throwing it or are you running?
You're down by 4. Are you gonna run the football or are you gonna throw it?
Is beast mode the backfield?
Are you gonna call him and get him in uniform and finally hit him the football?
That's within the realm of possibility.
Einer, der damals dabei war, ist Sebastian Vollmer.
Also ich meine auch, dass Pete Carroll damals auf dem Papier den richtigen Spielzug auserwählt hat. Und muss man halt auch sagen, im Training war das auch dreimal ein Touchdown. Nicht, dass Pete das wusste, aber ich meine, wir wussten, dass es kommt, so nach dem Motto, und wir konnten es halt auch nicht stoppen.
Es war also auch ein Mindgame. Während alle wussten, dass Lynch den Ball bekommt, rechneten die Patriots durchaus damit, dass Coach Carroll genau dieses Wissen für eine Überraschung ausnutzen würde. Was wiederum die Seahawks nicht wussten. Aber was würde das alles für eine ähnliche Situation im Super Bowl 60 bedeuten?
Das ist halt auch wieder so, ich denke, dass du denkst, dass ich denke, ist halt genau das, aber wie wäre es? Ich hoffe, für je nachdem, wer diese Entscheidung halt treffen muss, dass man vorher schon die Entscheidung getroffen hat, würde ich dann da den Ball laufen oder nicht, dass du nicht in diesen 3 Sekunden dann ans Zweifeln fängst.
Diese Mindgames und auch die Practice für den Super Bowl werden gleich nochmal eine Rolle spielen. Aber was passiert denn in dieser ganzen Woche vor dem Spiel? Wie bereitet man sich vor? Und vielleicht noch wichtiger, wie schaltet man ab?
Also das Team hat mindestens 3 Hotels. Das ist eigentlich eins für, ich sag jetzt mal, teamintern, 150 Betten plus wahrscheinlich so 1 oder 2 Etagen von den ganzen Conference-Räumen, damit du dich da halt vorbereiten kannst. Und man ist abgeschirmt, würde ich mal sagen, von dem öffentlichen Leben. Und je nachdem, wo es gerade ist, wenn du jetzt New Orleans zum Beispiel oder jetzt hier in San Francisco Bay Area, da ist halt auch viel los, sind viele Menschen, da kann halt viel passieren. Versuchst du natürlich irgendwie, da hilft die NFL mit, ein Hotel zu finden, das jetzt vielleicht nicht direkt im Partyzentrum ist, aber kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Stadt drauf an. Und man geht halt auch nicht raus. Ich meine, die ganze Welt irgendwie, vor allem halt in Amerika, guckt auf einen. Je nachdem, was Status der Spieler ist, hat das natürlich damit auch was zu tun. Aber eigentlich verschanzt du dich in einem Hotel und du guckst die ganze Zeit eigentlich nur Filme oder sonst nichts zu tun. Ich meine, du wirst zum Training gefahren mit einem Bus und dann hast du halt dein SWAT-Team und deine Hubschrauber, die über dir rumkreisen.
Als Super Bowl-Teilnehmer lebst du offenbar in einer Parallelwelt. Je größer der Trubel um dich herum, desto mehr schottet man dich ab. Nichts soll die Vorbereitung stören. Aber was bringt das denn alles? Was kann man in der kurzen Zeit bis zum Spiel denn noch erreichen? Letztendlich geht es ja um 2 Komponenten. Zum einen, den Gegner so gut auszurechnen wie möglich. Und zum anderen, selbst vielleicht die ein oder andere Überraschung vorzubereiten. Und hier zeigt sich nochmal besonders die Relevanz des Practice Squad. Also die Spieler, die über die gesamte Saison gar nicht zum Spieltagskader gehören, aber trotzdem bei jedem Training Höchstleistung bringen müssen. Denn der Practice Squad hat die Aufgabe, das eigene Team so gut es geht auf den kommenden Gegner einzustellen und entsprechend das gegnerische Team bestmöglich zu simulieren. Beim Super Bowl 49 damals ging es vor allen Dingen um den Quarterback der Seahawks, Russell Wilson.
Wir hatten ein Scout-Team-Receiver, der Russell Wilson dargestellt hat, sagen wir mal, aber nur um den Ball zu halten und zu laufen. Dass die Defensive Ends etc. daran arbeiten konnten, mit sogenannten Contain zu halten, dass das Russell quasi nicht an denen vorbeigeht außen. Und einfach, dass man irgendwie, weil ich meine, wenn er gegen Tom Brady spielt, dann läuft er halt in 3 Tagen nicht weg. Das war halt aber dieses Visuelle, auf einmal hast, da ist halt jemand, der kann halt echt laufen, der ist ein bisschen kompakter gebaut, das war ein Teil. Oder Dinge, die, ich weiß nicht, zu kompliziert wird. Aber wenn du in einer bestimmten Formation immer nur einen Lauf zeigst, dass du daraus dann einen Play-Action-Pass machst. Alles sieht genauso aus, die Defense reagiert in einer bestimmten Weise und dann wirfst du den Ball, anstatt eben zu laufen.
Allerdings muss man auch aufpassen, dass man nicht übertreibt. Denn zwischen Conference Championship und Super Bowl liegt ja nicht nur eine, sondern gleich zwei Wochen voller Möglichkeiten für Adjustments.
Und jetzt hast du halt viel zu viel Zeit, in Anführungsstrichen, und dann guckst du halt zurück und dann analysierst du dich halt irgendwann selbst. Dann sagst du, okay, was ist gut verlaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Okay, hier könnte man das ja nachmachen. Wenn ich glaube aber, dass er glaubt, und dann kommst du halt irgendwann diese Gedankenspiele. Und ich glaube, da sind viele Coaches, aber auch Spieler, die sich halt, ich würde nicht sagen, zu viel vorbereiten, weil ich glaube, das gibt's nicht, aber dass man sich selbst verdenkt.
Das alles klingt nicht unbedingt nach der besten Woche des Lebens, während alle Welt um dich herum den kommenden Super Bowl feiert. Arbeitest du so hart und gnadenlos wie noch nie?
Ich glaube, wenn man, ich hatte ja das Glück, bei drei verschiedenen Super Bowls dabei zu sein, im ersten komplett abgeschottet, gar nichts gemacht, das Drumherum auch nicht irgendwie mitgenommen, sondern wirklich nur mich auf Football konzentriert und alles andere wirklich von mir weggewiesen. Am Ende haben wir trotzdem verloren, das war der 2012 gegen die Giants. Der Super Bowl danach gegen die Seattle Seahawks, jetzt wieder dieses Rematch, da waren wir deutlich lockerer. Wir waren dann als Team nochmal im Kino, man geht nochmal raus, man geht auch vielleicht nochmal mit zwei oder drei Freunden irgendwo was essen. Das glaube ich, dass man dieses vielleicht einmalige Event oder diese Woche, dass man die als Spieler mitnehmen kann, ob man am Ende gewinnt oder verliert, das hat mir schon irgendwie geholfen. Also ich erinnere mich deutlich an meinem zweiten und beim ersten war halt nichts, war nur im Hotel und von Film gucken über Massage, dann zum Chiropraktiker und dann machst du da nochmal ein extra Training, dann geht's in den Kraftraum, aber halt im Prinzip, ich könnte dir jetzt noch beschreiben, wie das Hotel von innen aussah, aber von außen hat halt absolut nichts gemacht und ich glaube, wir waren so ein bisschen zu eng, sagen wir mal, zu angespannt, zu fokussiert.
Scheint einleuchtend. Wenn du dieses Spiel nicht als die größte Feier des Sports, sondern nur als harte Arbeit erleben kannst, wenn du schon in der Vorwoche immer nur am Limit bist, wie sollst du dann noch über dich hinauswachsen? Vielleicht hätte Sebastian im Vorfeld mal mit Drake May einen Kaffee trinken gehen sollen. Sam Darnold jedenfalls sah es ähnlich wie Vollmer.
This is a Super Bowl. Like, this is incredible that we're here. We're going to lean into that, have fun with each other, you know, throughout the week, being in the hotel together. And yeah, I think the more you lean into it, the more fun you can have and the more loose you can be throughout the week.
Auch hier sind wir wieder beim Mindset. Ist der Super Bowl Pflicht oder ist er die Kür? Kann oder muss ich glänzen? Auf Darnold und sein Mindset kommen wir später noch zu sprechen. Bei den Patriots aber waren die Playoffs und im Grunde auch der Super Bowl-Sieg zu Sebastians Zeit stets der Anspruch.
Ich glaube, das ist von einer sehr privilegierten Position gesprochen. In meiner Karriere war ich nie nicht in den Playoffs. Das heißt, der Standard oder dein, was du erreichen möchtest, ist, glaube ich, nochmal höher. Wir müssen gewinnen, wollen gewinnen, das kriegen wir auch irgendwie hin. Und alles andere, jetzt nicht, dass es sich nicht lohnt, das hört sich so degradierend oder so, dass man das nicht wertschätzt, das meine ich gar nicht, aber das ist, alles andere ist schon eine Enttäuschung.
Wir gehen nochmal zurück ins Jahr 2015. Die Super Bowl-Niederlage der Seahawks gegen die Patriots hatte etwas verändert in Seattle. Das verlorene Spiel an sich war nicht das Problem, aber die Art und Weise, dieser Spielzug in dieser Situation, hatte etwas zerrüttet. Hätte Lynch den Ball bekommen und es nicht in die Endzone geschafft, hätten die Seahawks zwar immer noch das Spiel verloren, aber die Folgejahre wären möglicherweise ganz anders verlaufen. Doch so bedeutete der Super Bowl 49 den Anfang vom Ende. 2016 verließ Lynch das Team. Zwei Jahre später gingen auch Richard Sherman und Cam Chancellor. Die Legion of Boom, die legendäre Defense der Seahawks, war damit Geschichte. Und dennoch war es nur ein Umbruch auf Raten, der endgültig erst vor ziemlich genau einem Jahr vollzogen war. Ende der 2024er-Saison entschieden sich die Seahawks, die Verträge von Quarterback Geno Smith und den beiden Wide Receivern Tyler Lockett und DK Metcalf nicht zu verlängern, die zwar noch nicht beim Super Bowl 49 dabei gewesen waren, aber zusammengenommen immerhin 19 Jahre in Seattle auf dem Buckel hatten. Der neue Coach Mike McDonald, zu diesem Zeitpunkt erst seit einem Jahr im Amt, musste sich entsprechend direkt rechtfertigen.
Mike, when you do something as seismic as trade your quarterback, trade someone as productive and establish a DK and cut someone like Tyler, it can create the idea that you guys are rebuilding. How would you explain why that's not the case?
Well, I mean, I don't think that really showed up in our mindset throughout the whole process. I think all these moves, it's all through the lens of what's best for the team now and in the long run. So we're building right now behind the scenes. So when the guys show up, you know, we hit the ground running 100 miles an hour in April.
Der Neustart sollte endlich kommen. Um das zu unterstreichen, hatten die Seahawks im Winter bereits den Wide Receiver und Returner Rashid Shaheed verpflichtet.
Shaheed, all the way to the house.
Dazu kamen Tight End Cooper Kupp und Defensive End DeMarcus Lawrence.
Tight window Cooper Kupp. First catch is a Seahawk.
Picked up by Lawrence. Will he take it in? Yes, sir.
Und all diese Spieler sollten sich zu Schlüsselfiguren der neuen Saison entwickeln. Allen voran der neue Quarterback. Sam Darnold.
All right, full house. This is great. So appreciate everybody coming in and spending the time with us. Really excited to introduce Sam Darnold, our new quarterback.
Sam Darnold war eins der größten Talente des 2018er Drafts gewesen und wurde damals als Hoffnungsträger und Third Overall Pick von den New York Jets ausgewählt.
With the third pick in the 2018 NFL Draft, the New York Jets select Sam Darnold, quarterback. USC.
Allerdings sind die NFL und ihr Draft so gebaut, dass ein persönlicher Erfolg wie ein sehr hoher Pick beim Draft nicht zwangsläufig auch gut für die Karriere sein muss. Denn die Jets, die Darnold ausgewählt hatten, hatten ihre größte Zeit in den 60er Jahren gehabt. Ihren letzten Winning Record, also eine Saison mit mehr Siegen als Niederlagen, gab es zuletzt vor mehr als 10 Jahren. Und in den Playoffs waren sie das letzte Mal 2010. Aber warum ist das eigentlich so? Warum kommen die besten Spieler des Drafts meist zu den schwächsten Teams? Unser Hobby-Mathematiker Johnny hat die Antworten für euch.
So ist es. Vorab, der wichtigste Faktor für die NFL und ihr Draftsystem ist, dass über 90% der Nachwuchsspieler über US-Colleges rekrutiert werden. Langfristig will die NFL diese Zahlen ändern, aber dass mal ein Spieler aus einer anderen Liga dazustößt, passiert im Grunde nur über das International Players Pathway Program. Über das haben wir ja hier schon ein paar Mal gesprochen und das soll eben die besten Spieler aus allen Ligen der Welt scouten. Der Weg in die NFL führt also übers College. Und damit hier Ordnung herrscht, kein Beat-Wettbewerb für die besten Spieler entsteht und vor allem dafür, dass die Liga weiter spannend bleibt, hat die NFL ein einfaches System entwickelt. Den Draft. Im Vorfeld einer jeden Saison darf jede Franchise der Liga nacheinander einen Spieler für sein Team wählen, der sich für den Draft angemeldet hat. Das Ganze passiert in mehreren Runden. Und dabei gilt: Jede Runde darf das schwächste Team zuerst wählen und hat damit eben die beste Chance, seine Wunschposition mit dem bestmöglichen Spieler zu besetzen. Allerdings dürfen die Draftpicks auch unter den Teams getradet, also gehandelt werden. Und jetzt wird es hier ein bisschen kompliziert. So haben nämlich die Seattle Seahawks DK Metcalf unter anderem für einen Second-Round-Pick zu den Pittsburgh Steelers getradet. Diesen Second-Round-Pick, haben die Seahawks dann wiederum gemeinsam mit einem Third-Round-Pick für einen besseren, also einen früheren Second-Round-Pick an die Tennessee Titans getradet. Wow. Und mit diesem besseren Second-Round-Pick haben sie sich dann Safety Nick Emenwori ausgesucht. Den haben sie dann gedraftet und wir haben ja dann die Saison gesehen, der hat sich dann als Schlüsselspieler für die neu sortierte Defense in Seattle herausgestellt.
Should have been a first rounder. The Seahawks got him in the second.
Der Draft ist also jedes Jahr eine Wissenschaft für sich. Es geht nicht nur darum, welche Spieler zur Auswahl stehen und welche Positionen ich für mein Team besetzen muss, sondern auch ganz viel darum, was die anderen Teams, vor allem die vor mir im Draft dran sind, so vorhaben. Es ist also wichtig, einen guten Plan zu haben, aber eigentlich noch viel wichtiger, 10 weitere verschiedene gute Pläne. Das Fiese ist bloß, es ist nie gesagt, dass die Draft-Reihenfolge auch wirklich die Qualität der Spieler widerspiegelt. Joe Montana zum Beispiel, einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, der wurde erst in der dritten Runde an 82. Stelle gedraftet. Und ein anderer Quarterback, den wir alle kennen, sogar noch später, an 199. Position in der sechsten Runde des 2000er Drafts.
A familiar name if you're a college football fan, Tom Brady.
Allerdings kann es auch in die andere Richtung gehen. Nicht jeder früh ausgewählte Rookie wird auch automatisch einen fantastischen Weg haben, womit wir wieder bei Sam Darnold sind.
You know, I'm gonna come in here and do my job. Everyone on the team wants to win a Super Bowl. Anything short of that is a failure.
Selbstbewusste Worte.
Für einen Rookie-Quarterback bei einem Team, dessen letzte große Erfolge um die Jahrtausendwende passiert sind. Denn auch wenn Darnold ein überragender College-Quarterback gewesen war, die NFL fraß ihn erstmal auf.
Darnold was hit as he got rid of it.
And another interception!
But Sam Darnold can't make that throw. Darnold's gotta understand. You can't just throw it blindly.
Darnold war der jüngste Starting Quarterback der NFL seit mehr als einem halben Jahrhundert. Aber das Selbstbewusstsein, das er an den Tag legte, war schlicht zu viel angesichts der Defenses, die sich ihm in den Weg stellten. Und sein Spielstil viel zu riskant für ein Team wie die Jets. In seinen ersten drei Jahren warf er im Schnitt mehr als eine Interception pro Game. Er zeigte zwar immer wieder, wozu er fähig war.
Here's Darnold. Airing it out. Deep ball. Separation. Caught.
Aber sein Spiel blieb viel zu inkonstant. Und nach Ablauf der drei Jahre wurde er zu den Carolina Panthers getradet.
You know, obviously getting drafted as high as I did, my expectations were to go in there, you know, win Super Bowls. But obviously it didn't work out. But now, you know, coming in as a Carolina Panther, I'm very excited.
Doch auch bei den Panthers lief es nicht. 13 Interceptions in 12 Spielen im ersten Jahr. Und im zweiten wurde ihm ausgerechnet Baker Mayfield, der 2018 noch vor ihm gedraftet worden war, vor die Nase gesetzt. Am Ende der Saison lief Darnolds erster NFL-Vertrag aus und die San Francisco 49ers holten ihn für ein Jahr als Backup von Brock Purdy. Doch dieses Jahr, das offensichtlich erstmal ein Abstieg war, wurde entscheidend für Darnold. Denn zum ersten Mal seit seinem Draft stand er gänzlich außerhalb des Rampenlichts und konnte unbeobachtet lernen. Dazu kam, dass ihm der Wechsel zu den 49ers als designierter Backup-Quarterback unmissverständlich vor Augen geführt hatte, dass sein bisheriges Spiel einfach nicht reichte. Er wusste, dass er sich verändern musste, wenn er in der NFL bestehen wollte. Und letztlich fand er im zwei Jahre jüngeren Brock Purdy und dem Passing-Game-Koordinator Clint Kubiak zwei Trainingspartner, die ihm deutlich zeigten, was er lernen musste.
I really, you know, thank Brock a ton, Brock Purdy, for, you know, just his style of playing and how he kind of described his style. It was like, we got a ton of great playmakers on offense. Like, my job is just to play point guard and get the ball in their hands and let them go do great things with the rock. And when I started to change my thought process as a quarterback to kind of just getting the ball in my guys' hands, then that really, that's kind of where it unlocked for me a little bit.
In San Francisco lernte er, dass nicht er allein für das Spiel verantwortlich war. Es ging vor allem darum, die anderen scheinen zu lassen, möglichst wenig Fehler zu machen und seiner Offense zu vertrauen. Genau wie seiner Defense. Und übrigens, Brock Purdy ist weiterhin Quarterback der 49ers. Clint Kubiak aber traf Sam in Seattle wieder, wo er mittlerweile Offense-Koordinator war. Und nachdem die beiden die Offense der Seahawks zum Super Bowl führten, wird Clint im kommenden Jahr Head Coach der Las Vegas Raiders. Nachdem der Vertrag mit den 49ers ausgelaufen war, bekam Sam seine nächste Chance. Und diesmal ging es wieder ein Stück bergauf. Die Minnesota Vikings verpflichteten ihn, nachdem Kirk Cousins die Franchise nach 6 Jahren verlassen hatte. Ein weiterer Einjahresvertrag, der ihm die Möglichkeit gab, sich neu zu beweisen.
What's going on, guys? Happy to be back, man. I was just telling Sam, it's been a while since I've talked to the media, so.
Allerdings war es wahrscheinlich nicht nur sein Starter-Potenzial, das die Vikings von Sam überzeugt hatte, sondern vor allem, dass er gezeigt hatte, dass er im Dienst des Teams auch in der zweiten Reihe funktionieren konnte. Denn kurz nachdem sie Sam gesigned hatten, drafteten die Vikings mit ihrem ersten Pick J.J. McCarthy, der ähnlich wie Darnold damals als absolutes Top-Talent aus dem College kam.
With the 10th pick in the 2024 NFL Draft, the Minnesota Vikings select
J.J. McCarthy.
McCarthy sollte der langfristige neue Star der Vikings werden und Sam ihn auf diesem Weg unterstützen und herausfordern. Allerdings kam es gar nicht erst dazu, denn McCarthy riss sich bereits vor Saisonbeginn den Meniskus. Und Sam war plötzlich der unangefochtene Starting Quarterback der Vikings.
As Darnold airs it out, Jefferson has it. Darnold will throw, touchdown! Darnold going deep and he's got Jefferson. It's a foot race downfield, 97 yards!
14 Siege, 3 Niederlagen. 35 Touchdowns waren nicht nur die beste Regular Season für Sam Darnold, sondern auch für die Minnesota Vikings seit 26 Jahren. Zum ersten Mal zeigte Sam, wozu er wirklich fähig war. Und das mit einem neuen Mindset.
The biggest hurdle, I think, is, you know, bouncing back from whether you have a really good game. You know, being able to play consistent football and play good football, I think, is the hardest thing in this league.
Es ging eben nicht mehr gleich darum, den Super Bowl zu gewinnen, sondern consistent, zuverlässig zu spielen. Nicht musste die Spiele gewinnen, das Team musste es.
I think even going back to college, I felt like if something wasn't there, like if a concept wasn't there, I was so eager to run, get out of the pocket. I'd been doing that since high school as well, and it was always easier for me. I felt like I could do that at ease, and you get to this level and it's not that easy. And, you know, I think that's where kind of the troubles came a little bit early in my career, was just thinking I could run around and make plays if something wasn't there. I think that's the biggest thing, is like kind of understanding when a play's dead, especially on first and second down.
Sich selbst und seinen Fähigkeiten hatte Sam immer vertraut. Im Grunde hatte nur lernen müssen, auch den anderen zu vertrauen. Oder anders gesagt, musste erst kleiner werden, zu wachsen. Und erst als nicht mehr alles wollte, wurde plötzlich alles möglich.
This is a kid's game. We're playing football that we've all played since we were 9, 10 years old. So I think remembering that and you know, just having a good time with each other, because that, you know, if you're not clowning around with each other, having fun in the locker room and in the hotel, like, what are we even doing here?
Darnold, first down throw here on the slant. Jackson Smith and Jigba.
Do your thing. What they said you couldn't do, do your thing, one foe.
Darnold keeping this play alive and uses his legs across midfield.
Hey, that boy Hadley now.
No!
Boy, don't know he's Hadley.
These are two tremendous defenses, but it has sort of been the heart and the guts and the escapability so far of Sam Darnold that's been the difference.
Stop playing with my quarterback, bro.
Darnold to the end zone! Barner's got a touchdown!
Aber dazu später mehr. Darnold führte die Seahawks in den Super Bowl, gemeinsam mit Jackson Smith und Jigba und Rashid Shaheed, die DK Metcalf und Tyler Lockett vergessen machten. Und mit einer Defense, die an die alten Zeiten erinnerte.
In trouble, it's out!
Oh, he's trailed behind the line! Picked up by Lawrence!
And that's intercepted! Ernest Jones!
Right, knocked away again! Loose! Here comes Lawrence!
That's all we do, baby! The dark side!
Diesen Super Bowl aber wollen wir live erleben. Nicht in Santa Clara, sondern in München, im Studio von The Zone.
Einfach Spaß haben heute. Zu den Timings als allererstes. Wir machen jetzt kurz Ablaufbesprechung. Technische Probleme im Anschluss hören wir uns, sehen wir alles. Hören wir auch das, was wir sollen.
Es ist 20.30 Uhr, Super Bowl Sonntag. In einem dunklen Hallenkomplex im Norden von München steht eine Gruppe von Menschen vor einem riesigen U-förmigen Tisch. Im Hintergrund scheint eine LED-Wand, über die verschiedene NFL-Grafiken laufen. Hier wird später die Sendung aufgezeichnet. Noch 4 Stunden bis Kickoff.
Und dann werden wir ein kurzes Grübchen machen. Und da wichtig, wir werden jetzt nicht einmal komplett da durchgehen, sondern wirklich das Wichtige, Sachen wie Analysen von Nadine und Roman, David, dass wir einmal sehen, wie sieht das aus. Haben wir keine Probleme mit dem Headset etc. pp. Solche Sachen. Dann 15 Minuten vor Sendebeginn sind wir alle auf Standby.
Unter den Menschen am Tisch sind Nadine Nurasjet und Roman Motzkus, die wir bereits aus Folge 2 und 4 kennen. Aber auch David Bader, ehemaliger Defensive Tackle der Washington Commanders.
Also hier habt ihr den On-Air, der ist, so wie ich es verstanden habe, immer an jetzt. Wenn ihr mal irgendwie husten müsst oder so, dann habt ihr hier diesen Kopf, dann wird quasi das Signal unterbrochen, genau, gedrückt halten.
Einen wunderschönen Tag, Herr Feuchti. Mein Name ist David Bader, heute ist Super Bowl.
Natürlich gibt's ein paar technische Feinheiten, aber dafür ist die Probe da. Später soll David dem Publikum die Arbeit der D-Line erklären und hat dafür extra seine Taktiktafel eingepackt.
Wir haben hier einen Defense Tackle, einen Defense End. Der First Defense Tackle kam hier rein, pushte inside, sodass er Purdy nicht upsteppen kann. Bla 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 bla. Das war's.
Du musst, glaube ich, wirklich ein bisschen weiter hinten den Stift halten, sonst wird es, glaube ich, nichts werden. Sonst versteht es kein Mensch.
Okay. Mali, 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 Mali.
So muss es sein, ja.
Und kurz darauf, während der Aufzeichnung, klingt das dann so.
Aber David Bader vielleicht, du wirst uns jetzt nochmal zeigen, die Defense-Sicht, was auf die Quarterbacks zukommen kann.
Genau, wir fangen hier mit der Defense an. Da hat man gleich gesehen, Purdy bekommt gleich den Ball obendrauf. Was man hier sieht auf meinem wunderschönen Board ist, man hat einen Defense-End hier, einen Defense-Tackle hier. Was der Defense-End hier macht, er täuscht auch einen Outside-Rush an,
und Gunn macht einen Move nach Inside.
Das Ganze ist eine XXL-Produktion für The Zone. Denn neben den zwei Moderatoren, Flo Hauser und Christoph Stadler, sind gleich 5 Expertinnen und Experten im Studio. Nadine, Roman und David, dazu ein Schiedsrichter-Experte und der Fußballtorwart Julian Pollersbeck.
Roman, du warst doch Receiver und Tight End. Ich hab eine Theorie, die habe ich gerade eben reingespreadet. Ich habe gesagt, Receiver, Tight Ends, auch Cornerbacks und alle, die theoretisch ihr Geld mit Bällefang verdienen, sollten Fangtechniken von Torhütern sich mehr abgucken. Weil die wenden manchmal die Korbtechnik an, gerade im seitlichen Flug, wo ich sage, wenn du die Hände einfach so machst, dann fängst du den easy peasy, zum Beispiel wenn der Ball nach da kommt, halb hoch, hechtest du dich nicht so, sondern... Ja, oder dass du halt die Hände eben so hast.
Du hast vollkommen recht, weil mein Hintergrund ist, ich habe früher selber Torwart gespielt, bevor ich Football gespielt habe. Es ist genauso, dass du halt den Ball auch angucken musst. Und das machen ganz viele nicht. Nicht, weil die dann schon mit einem Auge probieren, dahin zu gucken, wo sie hinlaufen wollen, oder gucken, kommt da einer.
Ja.
Und dann hast du nämlich genau dieses Problem, dass du die Bälle dann fallen lässt, weil du gar nicht drauf gucken kannst und nachfassen kannst.
Klingt so, als hätte Julian bereits seinen Job für die zweite Karriere sicher. Allerdings kommt dann Nadine dazu und crasht die Party.
Die wissen ja theoretisch, wie sie fangen müssen, aber wie oft ist ein Torwart im Vollsprint, wenn er einen Ball fängt? Und wie oft läuft ein Torwart mitten im Gegner und muss dabei den Ball fangen und möchte auf den Beinen bleiben und auch noch weiterlaufen? Deswegen, die Fangtechnik ist ja das eine, aber ich glaube, dass die Fangtechnik oft leidet aufgrund der Situation, in der sich der Receiver befindet. Und dieses Mindset, dass du tackeln musst, ist ein ganz anderes, als ich fange und ich kriege jetzt gleich den Ball und dann schlägt es gleich ein und du bist mit so einer Aggressivität unterwegs, weil du eigentlich immer tackeln willst und auf einmal brauchst du softe Hände, um den Ball zu fangen. Dieser Switch, das klingt so banal, aber es ist so schwer.
Und auch später, während des Spiels, schafft es das Thema nochmal in die Sendung.
So, da ist er fast!
Hey.
Bryant, und das wäre fast der erste Pick gewesen von den Seahawks. Heieiei.
Bryant hat aber schon auf den Tackle gesetzt, hat sich entschieden. Da musst du dich ja entscheiden, was machst du? Tackelst du den Spieler oder gehst du auf den Ball?
Ja, man sieht auch den Ball gar nicht, weil man so fokussiert ist auf den zu tackelnden sozusagen. Nee, da gibt es keine Kritik, gell, von Pollersbeck hier drüben. Gell?
Nur kurz nach der Torwartdebatte geht's dann für alle zurück ins Studio. Denn es ist kurz vor 11 und gleich beginnt die Aufzeichnung.
30 Sekunden!
Kannst du ja die Phrasen nennen, wer die Schlacht an der Linie gewinnt.
Also wer hält's klamm als erster einnimmt.
Das ist meiner, gell?
So Leute, jetzt konzentriert euch mal, viel Spaß, ne? In Italien lodert das olympische Feuer, aber der Kern der Flammen, der überstrahlt heute San Francisco.
Und natürlich geht es in der Vorberichterstattung allem voran um die beiden Quarterbacks, die jeder für sich ein Phänomen in der Regular Season waren.
Und Roman hat es vorhin schon mal so kurz angeschnitten mit Drake May, so ein paar Zahlen. Wir wollen sie beide mal vergleichen aus der Regular Season, denn sie sind natürlich unterschiedliche Quarterbacks. Der eine ist der zweitjüngste, der überhaupt im Super Bowl steht, und der andere ist mit dem 5. Team endlich so weit gekommen, dass es vielleicht bis zum ganz großen Wurf reicht, Sam Darnold. Es ist der Quarterback mit den meisten Giveaways und steht im Super Bowl.
Ja, und Turnover ist auf jeden Fall ein Thema und heute sollten alle mal gehörigst darauf achten, dass sie den Ball natürlich nicht hergeben.
Über Sam haben wir hier schon viel gesprochen. Über Drake May wird noch zu sprechen sein. Aber erstmal gehen wir in die Werbepause.
Wir schnaufen einmal durch und gehen dann nochmal so richtig in die Tiefe. Sportlich und auch zur Faszination Super Bowl. Also gleich sind wir zurück hier. Sehr gut, Leute.
Wir sind 10 Minuten in Verzug. Kein Spaß.
Wir waren nach dem ersten Ding 2,5 Minuten zu kurz sogar.
Echt?
Da dachte ich auch, wir haben viel zu lange schon. Feuchti? Passt es eigentlich so, oder ist es zu läppsch?
Feuchti oder Sebastian Feuchtleitner ist der Leiter der Sendung und sitzt etwa 400 Meter entfernt in einem Containerbau, in dem die Regie für die Show untergebracht ist. Hier in der Regie laufen alle Fäden der Übertragung zusammen. An sicher 30 Bildschirmen sitzen 2 Cutter, 2 Datensammler, 2 Supervisor, diverse andere Leute, die alles machen, und Feuchti, der per Funk permanent mit dem Studio verbunden ist.
Als erstes kommt Flavor Flav, dann kommt Travis Scott, dann kommt John Bon Jovi, dann kommt Jay-Z und Beyoncé, als letztes kommt Donovan Mitchell aus der NBA.
Das ist die berühmte Bay Bridge, die Doppeldeckerbrücke, habe ich mir sagen lassen. Die Seattle Seahawks gegen die Patriots im Levi's Stadium Markus mit Flavor Flaves. Der ist auch am Start. Wir haben Travis Scott. Natürlich ist die Prominenz zahlreich erschienen in Santa Clara.
John Bon Jovi kommt als nächstes.
Wen haben wir da noch so? Ja, da wird fleißig gefilmt. Oh, John Bon Jovi, der ist heute auch mitbeteiligt bei den Team Entrances, habe ich mir Jay-Z sagen lassen. Jay-Z und Beyoncé, Dauergäste, wenn es um die NFL
Tochter
geht, natürlich.
Donovan Mitchell.
Ist das so?
Ja, die habe ich live gesehen mit meiner Frau.
Donovan Mitchell ist auch noch da.
So, Entrances. Vorwarnung für die 1.
Einer der wichtigsten Parts der Übertragung ist der World Feed. Also das Bild, was die NFL selbst vor Ort aufzeichnet und an alle Sendeanstalten weltweit rausschickt. Die Blanco-Übertragung, die von den Sendeanstalten wie DAZN mit Kommentaren versehen und mit eigenen Bildern gemixt wird. Entscheidend beim World Feed ist aber, dass er an die US-amerikanischen Werbepausen gekoppelt ist, während denen dann meistens nur eine Panoramakamera das Stadion zeigt. Um zu wissen, wann diese Werbepausen kommen, hat eine Person in der Regie permanent die Kommunikation des World Feeds im Ohr.
Vorwarnung Silber und dann ziehen Sie, Markus, zieh ganz, geh ganz close auf links.
World Feed ist gleich raus in 7, in 5.
Also jetzt Silber?
4,
Silber 2, 1 und Silber ab.
Eine.
Fünf, Vorwarnung, Markus.
Und aufziehen, Markus, und rüber.
Mittlerweile ist der Abend vorangeschritten und das Vorprogramm fast geschafft. Mit dem offiziellen Einlaufen der Teams ist der schwerste Teil der Arbeit in der Regie getan.
Jetzt kommen die Stars raus, um die es dann richtig geht. Die Protagonisten werden herausgeholt. Die Team Entrances, Cooper Cup heizt ein und wir gehen live rein.
Haben wir es geschafft, jetzt im Vorlauf? Wir haben noch Werbung.
Ich wollte sagen, es sind nur noch 20 Minuten bis Kickoff.
War das jetzt quasi euer Höhepunkt, dass ihr hier durch seid, dass das geschafft ist? War das jetzt der schwerste Part?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen,
mit Zustand.
Ja, dieser Vorlauf, dadurch, dass du auf alles live reagieren musst und sowas, da ist es auf jeden Fall jetzt kommt der entspannte Part auf jeden Fall dann.
Wir sprechen mit den beiden Cuttern, deren vier Bildschirme vor ihnen jeweils nochmal in zig verschiedene Kamerabilder unterteilt sind.
Was sind denn eure Aufgaben?
Live-Bilder zu spielen, im Programm bleiben, zu hören, über was wir sprechen, gucken, was für Bilder angeliefert werden und womit wir bildlich der Sendung helfen können.
Das heißt, das ist alles, was jetzt aus den USA rüberkommt und du kannst...
Ganz genau. Ich kann mir die Bilder ablegen, zuspielen, aus dem Delay zufahren, verschiedene Clips hin und her schneiden, es lumieren.
Doch mit Kickoff bzw. mit Beginn des offiziellen Vorprogramms reduziert sich diese Arbeit enorm, weil ab jetzt der größte Teil live passiert. Auf dem Feld über den Worldfeed oder im Studio. Einzig Highlight-Videos oder Zeitlupen, die der Worldfeed selbst nicht liefert, sind von nun an noch relevant. Ab jetzt steht das Spiel im Mittelpunkt.
Klingeln aus dem Delay, wir kommen mit der Silber.
Ich steig mit Neutralbild ein.
Jo, perfekt. Vorwarnung, Silber in 3, 2, 1, voll vertont und ab.
Ja, ich hoffe, ihr seid eingestimmt, ihr seid ready, wenn es jetzt losgeht mit diesem Super Bowl. Und dann gibt's jetzt gleich den Kickoff. Die Seahawks werden den Ball als erster dann versuchen zurückzutragen. Und wir starten mit einem Touchback. Und jetzt darf er zum ersten Mal rauf als Super Bowl-Teilnehmer. Sam Darnold, hätte mir das einer vor, Nadine, 5, 6 Jahren gesagt, dass Sam Darnold 2026 im Super Bowl steht. Ich hätte ihm den Vogel gezeigt, glaube ich.
Aber über Sam haben wir genug gesprochen. Gleich in seinem ersten Drive bringt er die Seahawks an die 17-Yard-Linie.
Donald hat Zeit in der Pocket und es ist Cooper Kupp und das ist ein Catch.
Muss dort aber nach drei Versuchen den Platz für seinen Kicker Jason Myers räumen.
Mit den drei Punkten und der Führung für die Seattle Seahawks.
Der sein erstes von 5 Field Goals macht, was nebenbei bemerkt, ein neuer Super Bowl-Rekord sein wird.
Wenn sie in dieser Saison als erstes Team scoren, stehen sie 11-0. Also dementsprechend, da sind sie bislang auch ohne Schaden durchgekommen durch diese Saison. Und jetzt sehen wir dann Drake May bei den New England Patriots mit der Offense.
Drake May, der Shootingstar der 2025er Saison. Erst vor 2 Jahren wurde er als 3. Overall-Pick von den Patriots gedraftet. Und schon in seiner ersten Saison wurde er als Rookie für den Pro Bowl nominiert. Und jetzt, in seinem 2. Jahr, holte er mit den Patriots nicht nur den Conference-Title, sondern erreichte selbst das beste Passer-Rating und die beste Completion-Rate der Liga.
May, end zone, the catch, the touchdown, Diggs.
May, going for the corner of the end zone to Booty, then he's got it.
Hands up, and Booty's got it, to the end zone.
Und nun steht er mit 23 Jahren zum ersten Mal im Super Bowl. Als zweitjüngster Quarterback jemals. Nur 35 Tage älter als damals Dan Marino.
I don't think, you know, the age of me matters really at this point. I think it's special. And knowing that, you know, at such a young age to be able to experience the big game and what everybody works for in this NFL league, to experience that at such a young age is a blessing.
Ein entscheidender Faktor in der vergangenen Saison war sicher der neue Head Coach, Mike Vrabel, der selbst noch als Spieler aus der Patriots Dynasty um Tom Brady stammt. Aber auch und vor allem der zurückgekehrte Offense-Coach Josh McDaniels, den auch Sebastian Vollmer als Geheimwaffe der Patriots auf dem Schirm hatte.
Also für mich, der unsung hero ist Josh McDaniels. Ist auch jemand, der eine Antwort auf alle Eventualitäten hat. Da haben wir mit Brady drüber gesprochen. Und er war ja dafür bekannt, dass er den Ball so schnell losgeworden ist. Es lag aber daran, in vielen Fällen zumindest, dass er vorher schon wusste, wer den Ball bekommt. Bei ihm war es so, die Leute leihen sich, also die Offense steht der Defense gegenüber. Und dieses Matchup, da guckt er halt schon und weiß, okay, das ist die Routenkombination, so steht er, okay, eins ist eh schon gedeckt, da gucke ich gar nicht hin. Also sein erster Read kann dann vielleicht schon die zweite Wahl sein, da hat er schon mal diese halbe Sekunde gespart. Glaube ich nicht, dass ein Drake May da jetzt schon ist. Aber trotzdem gibt es auf jede Seahawks-Variante eine Antwort.
Allerdings wissen wir heute, dass sich all das als graue Theorie herausgestellt hat. Denn in Santa Clara erwischten May, Vrabel und McDaniels einen gebrauchten Abend.
Ja, May, jetzt bekommt er mal den Druck und der erste Sack ist dann zur Stelle. May bekommt wieder den Druck, den muss er wegschmeißen. 2. und 14, der kurze Pass auch da wieder in die Flat, aber da sind sie einfach zur Stelle. Und da sind sie wieder. Also 2. Viertel beginnt, das wäre fast der erste Pick gewesen. Eieiei, in allen Playoff-Spielen wurde er 5-mal gesackt, also mit der Pace wird das heute auch nochmal deutlich überbieten. Ja.
Zur Pause steht es 9-0 für die Seahawks. Und May hat mit seiner Offense insgesamt 46 Yards auf den Platz gekriegt. Nicht mal die Hälfte eines Felds. In München ist es mittlerweile 2.10 Uhr. Und die Halbzeit ist die erste Chance für das Studio-Team, einmal richtig durchzuatmen.
Bad Bunny wird gleich kommen. Natürlich sprechen wir auch noch über ein paar sportliche Szenen. Ein paar haben wir noch gefunden, Leute. Machen eine kurze Pause.
Da bin ich gespannt.
Und dann sind wir hier zurück. Ja.
Wie lange sind wir in der Werbung?
Wie lange ist die Werbung? 2 Minuten.
Das sind so kurze Drives, dass man gar nicht das anbringen kann, was man sagen soll, weil der Drive schon wieder vorbei.
Die haben gar keine Chance. Das ist total.
Du kannst nichts erklären, weil das ist schon wieder vorbei.
Kannst du vorher die 2 in die Spur schicken? Chris Schimmel und ich finden in den Stats nix. Meistens Sacks in einem Super Bowl. Wir finden es nur zu Spielern.
Patriots haben echt Glück, dass die Defense so stabil ist.
Ja, ja, aber beide Teams, aber beide Punkte ist nichts.
Ich bin überrascht, dass Seattle so schlecht geht.
Guck mal, die Yards und im Endeffekt bist du nur ein Touchdown hinten.
Nicht ja,
also
das ist schlimm.
Eigentlich noch nichts passiert.
Das ist so für Fußball.
So dominant sind.
Das ist für Fußball, wenn du ein gutes Team bist und du spielst die ganze Zeit von links nach rechts und von der Seite.
80% Ballbesitz, aber verlierst eins.
Ein Konter und verlierst das Ding. Ja.
Und während sich die Expertinnen und Experten einmal sammeln, hören wir bei Sebastian Vollmer, was bei den Teams eigentlich in der Halbzeit passiert.
Im Fernsehen ist ganz oft dieses, okay, Halftime Adjustments. Heißt, was verändert man jetzt in der Halbzeit? Was erklärt man den Spielern, dass es, was dann anders ist gegenüber der ersten Halbzeit? Es ist ein bisschen dramatisch ausgedrückt, weil du wirst jetzt kein komplettes Spielsystem ändern. Die Coaches sprechen miteinander und dann gehen sie halt zu den, oder die Positionscoaches reden dann mit den Spielern. Was sind dann Kleinigkeiten? Also du sitzt dann da jetzt nicht, okay, wie es irgendwie so ein Spielfilm ist. Okay, hier wird aufgezeichnet, machst du links, rechts und dann kreuzen wir hier und dann bringen wir den Ball zurück und hier und da. Ich glaube eher, dass es für die Coordinators ganz interessant ist, weil sie dann quasi, okay, jetzt sind wir dreimal aus dieser Position oder Formation den Ball gelaufen, jetzt machen wir einen Play-Action-Pass da draus. Das müssen sie uns allerdings nicht sagen, weil wir es ja eh schon trainiert haben. Und wenn er dann abgerufen wird, dann ist es halt so. Wir haben die Halbzeitpause aber auch trainiert. Das heißt, während dieser Woche oder 2 Wochen dass du dann nach anderthalb Stunden Training oder Stunden Training, je nachdem, dann halt auch wird abgepfiffen und dann setzt du dich für eine halbe Stunde hin. Und dann halt mental und physisch wieder hochzufahren, das macht was mit einem. Also im Super Bowl hast du eine halbe Stunde plus. Du weißt es ja auch nicht als Spieler genau, es kommt ja darauf an, wie schnell die Bühne wieder abgebaut werden kann. Das ist ja dann irgendwie zwischen 30 und 35 Minuten, so das in der Richtung, glaube ich. Ja, Spannung halten, vielleicht, ich sag mal, neu tapen, nochmal neue Energie bekommen, vielleicht trinkst du noch einen Kaffee oder so ein Pre-Workout, irgendwas. Du hast dann genug Zeit, theoretisch eine IV zu bekommen, dass du halt nochmal Flüssigkeiten intravenös bekommst oder dass du neu getaped wirst. All das machst du eben auch. Oder sagen wir mal, bist verletzt oder so halb verletzt, vielleicht kriegst du nochmal eine Spritze, keine Ahnung, was irgendwie gemacht werden muss. Redst du mal mit dem Doktor.
Klingt so, als wäre das Bad Bunny-Konzert, das die Leute draußen erleben. Unter den Tribünen einfach nur ein kurzer, willkommener Medizincheck. Aber natürlich bleibt bei den Patriots die Hoffnung, dass sie irgendwie nochmal einen Turnaround wie 2017 hinbekommen. Letztendlich ist es nur ein Touchdown, der ihnen fehlt.
Und dann schauen wir mal, was passiert. Christoph Stadler.
Ja, die gute Nachricht ist, es kann ja eigentlich nur besser werden.
Bay in trouble. Sack back at the 25-Yard-Line. He's trying to step up, he lost the football. Seattle has recovered.
Und May findet dann zwar irgendwie seinen Receiver, bringt diese Bälle aber halt nicht an, Demaryius Douglas, und sie sind wieder runter.
Classic young quarterback. As soon as the backflip hits, he's going to where he wants, but he's pausing for a second to confirm that he's open. There's like a little hitch there. Okay. So you jump that.
Okay. Und jetzt ist intercepted und das könnte es gewesen sein.
Es ist einfach nicht der Tag der Patriots Offense. Oder andersrum, die Dark Side der Seahawks macht das Spiel ihres Lebens. Zwischenzeitlich steht es 12-0 für Seattle.
Viertes Field Goal für Myers. Und der passt auch.
Es ist ein zähes Spiel.
War das ein Sack Fumble, Freunde?
Eigentlich den Spielzug noch retten.
Ja, da war er dann halt in der Sack Fumble, dann war es nämlich der 20. und somit jetzt auch haben wir schon, das ist der Quarterback, der am häufigsten in der Postseason gesackt wurde.
Siebter Fumble, der vierte Fumble lost in den Playoffs. Ich glaube, in der Regular Season waren es 8 Fumbles, die er hatte. Also es ist ein ganz großes Thema und es ist auch der 20. Sack NFL-Rekord. Herzlichen Glückwunsch, den Rekord, den man nicht haben will. Ja.
Und so führen die Leistungen der beiden Defenses dazu, dass plötzlich sogar die Punts als Highlights gefeiert werden.
Oh, geil.
Oh, wow.
Entschuldigung.
Nein.
Entschuldigung, aber das war einfach ein perfekter Punt. Oh, guter Punt. Super Punt.
Oh, an die 1-Yard-Linie.
Eigentlich ist dieses Spiel wie gemacht für eine Darnold-Interception. Ein bisschen Ungeduld, dieser Wille, dieses Spiel endlich und mit einem Ausrufezeichen vollständig auf die eigene Seite zu ziehen. Aber Sam bleibt ruhig.
Ja, und Sam Darnold kriegt da richtig Druck ab. Da muss er den Ball dann auch loswerden.
Stark von Darnold in der Pocket, geht dann raus. Läuft da ein neues First Down raus.
These are two tremendous defenses, but it has sort of been the heart and the guts and the escapability so far of Sam Darnold that's been the difference.
Er hat einfach heute keine Fehler gemacht. Auch wenn
und dann, im vierten Viertel, kommt endlich der erste Touchdown.
Shahid mit der Motion auf die linke Seite. Jetzt kommt wieder die Motion. Darnold. Jetzt ist es der Touchdown von AJ Barner vom Tight End.
Wenn es noch einen Beweis für die Wandlung der Sam Darnold gebraucht hat. Hier ist er.
Oh, aber jetzt schaut es echt gut aus, dass hier die Seahawks das Ding ziehen. 19-0 mit der Offense von New England. Ich habe nicht mehr so viel Hoffnung in solchen.
Also, sie müssen jetzt ja was machen.
Zwar kommt May noch einmal.
Jetzt geht er tief. May für Hollins! Yes! Touchdown für die Patriots! Mac Hollins! Okay, Drake May, okay. Er kann's doch.
Aber nach einem weiteren Field Goal von Myers.
Myers, auch den macht er.
Ist es bezeichnenderweise die Defense der Seahawks, die das Spiel endgültig entscheidet.
Und das Drip-Sack! Oh,
oh mein Gott!
Er ist unterwegs! Und jetzt macht er den Deckel drauf!
Devin Witherspoon schlägt da erneut ein, was der heute schon in diesem offensiven Backfield der Patriots war.
Uchenna Nwosu macht den Deckel drauf. Die Seahawks werden im Stade der 49ers sich den zweiten Super Bowl-Titel holen.
Die Seahawks haben es geschafft.
Und dann ist es vorbei.
We won the Super Bowl! We won the Super Bowl!
Seattle reigns above them all. Super Bowl Champions for the second time.
11 Jahre nach ihrer größten Niederlage holen sie sich den Titel zurück. Mit einem Anführer, an den fast niemand mehr geglaubt hat.
It's unbelievable. You know, just everything that's happened in my career, but to do it with this team, I wouldn't want it any other way. So proud of our guys. As long as you believe in yourself, anything's possible.
Einer Defense, die an die alten Zeiten erinnert.
What did we learn about the dark side tonight?
I mean, just a relentless group. We were honestly mad that they scored points at all. I think we did a great job of shutting them down, getting after the quarterback, no doubt in the dark side. As soon as I get any type of nervousness, as soon as I look around me, it goes away real quickly.
Und endlich einem Running Back als Super Bowl MVP.
Kenneth Walker into Patriots territory.
Wieder Kenneth Walker, Kenneth Walker.
Yeah, it means a lot to me, and I feel like, well, I hope it shows like the people that doubt running backs that, you know, running backs are important all around the league.
Und all das hat unser DAZN-Moderator Flo Hauser natürlich schon vorher gewusst.
Seahawks. Kenneth Walker.
Warum?
Weil er zwei Rushing Touchdowns und 117 Yards läuft.
Wenn das hinkommt.
Am Ende waren es sogar 135 Yards. Und es passt zu diesem Spiel, dass er MVP wurde, obwohl er keinen einzigen Touchdown gemacht hat. Und dass Sam Darnold sicher nicht glänzte. Aber einfach keine Fehler machte. Denn für einen perfekten Tag musst du nicht perfekt sein. Es genügt, alles dafür zu tun, dass die Möglichkeit besteht.
It's not always going to be perfect. You know, that's why everybody loves this game. And it's about how can you move on from mistakes.
Die Geister der Vergangenheit sind besiegt. Für Drake May und die Patriots gibt es nächstes Jahr eine neue Chance.
No doubt. You know, it definitely hurts. Been a long ride. And I think that's the biggest thing about life. Is you're gonna have times like this and it's how you bounce back.
Genau wie für alle anderen Teams. Denn Football ist ein Spiel der Außenseiter. Ein Sport der Überraschung. Jedes Play kann ein entscheidendes sein. Jeder Spieler den Unterschied machen. Und manchmal sind es nur ein oder zwei Puzzleteile, die ein Bild entstehen lassen, das niemand mehr vergisst.
With the 35th pick in the 2025 NFL Draft, the Seattle Seahawks select Nick Amemwori.
The Seattle Seahawks select Devin Witherspoon.
Jackson Ejigba.
The New York Jets select Leonard Williams.
The Los Angeles Rams select Cooper Kupp.
The New York Jets select Sam Darnold.
I want to introduce Mike McDonald as the new head coach of the Seattle Seahawks.
Mal sehen, wer nächstes Jahr diesen Weg gehen wird. Die Teile dafür werden genau jetzt zusammengefügt. Und vielleicht sehen wir uns dann ja kommende Saison in München.
Das war die sechste und damit letzte Folge der zweiten Staffel von Part of the Game. Abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und hört auch gerne in die erste Staffel nochmal rein. Part of the Game, präsentiert von der DKB, ist eine Produktion von der NFL Deutschland und Maniac Studios. Autor und Sprecher Nils Stratmann. Executive Producer Michael Krapohl für die NFL und Daniel Sprügel für Maniac Studios. Projektmanagement Alina El-Meshai für die NFL und Simon Wimmeler für Maniac Studios. Schnitt und Sounddesign Robin Richter für Maniac Studios. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.